Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir auch an einem Weihnachtstag, wie es so schön heißt, trotzdem hier unter Gottes Wort zusammen sein dürfen, dass wir uns Gedanken darüber machen dürfen, was Gott uns in seinem Wort mitteilt. Und auch wenn so die Weihnachtszeit so im Vordergrund bei uns steht im Moment, so muss man ja eins sehen, Weihnachten ohne Ostern kann eigentlich nicht funktionieren. Ostern ohne Weihnachten auch nicht. Der Herr Jesus ist auf diese Erde gekommen, um zu sterben. Aber er ist auch auferstanden und erlebt. Und bei all dem, was wir auch schon in der ersten Stunde so gehört und darüber nachgedacht haben, ein Vers, den hat der Simon ganz am Anfang der ersten Stunde nicht gelesen, der mir aber besonders wichtig ist, gerade in diesem Zusammenspiel zwischen der Geburt des Herrn Jesus und seinem Sterben, ist ein Vers aus dem 2. Korintherbrief. 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Da ist auch wieder genau dieser Zusammenhang zu sehen. Diese Gnade unseres Herrn Jesus Christus, wir müssen uns das mal ein klein bisschen überlegen. Gnade, was bedeutet das? Gnade bedeutet unverdientes Geschenk. Ich glaube, jeder, der einfach mal in sein eigenes Leben hineinguckt, der wird feststellen, diese Gnade des Herrn Jesus Christus, dass er auf die Erde kam, die hat keiner von uns verdient gehabt. In einer anderen Übersetzung heißt es zu diesem Vers, denn ihr kennt die Gnade und Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Dieses, dass er uns zuerst geliebt hat, wie es der erste Johannesbrief sagt. Haben wir das verdient? War irgendetwas Liebenswertes an uns aus Sicht Gottes, eines heiligen und gerechten Gottes? Nothing, nichts, gar nichts. Und trotzdem ist diese Liebe und Gnade letztlich so übermäßig groß gewesen bei Gott, dass er seinen Sohn auf die Erde gegeben hat. Und dann lesen wir hier, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde. Er war reich. Wir lesen im Neuen Testament, dass alles durch ihn und für ihn geschaffen ist. Eigentlich gehört ihm alles. Das ganze Universum. Was für ein Reichtum. Kommt ein Bill Gates, ein Elon Musk absolut nicht mit. Jesus Christus gehörte alles, gehört alles. Und dann wird er Kind, Säugling. In einer Krippe hineingelegt nach der Geburt. Er hat während der ersten Zeit genauso seine Mutter und auch den Josef gebraucht, um überhaupt erwachsen zu werden, um überhaupt zu wachsen, um zu einem Kind heranzuwachsen. Obwohl er Gott war, erniedrigt er sich so weit, dass er Kind wurde, dass er auf diese Erde kam, auf eine Erde, die, ich möchte es mal so nennen, vor Sünde getrieft hat. Genauso wie heute auch. Wo die Menschen von ihm nichts wissen wollten. Wir haben das in der ersten Stunde schon mal gelesen, dass der Herodes direkt versucht hat, ihn zu töten, den Herrn Jesus. Und der Herr Jesus ist auf dieser Erde schon da mit dem Ziel, ans Kreuz zu gehen, aber trotzdem hat er noch 3 Jahre auf dieser Erde gewirkt. So ungefähr um das 30. Lebensjahr von ihm lesen wir bei der Hochzeit zu Kana, dass es das erste Wunder war, was er tat. Und wenn wir uns dann überlegen, was hat er getan, Jesus Christus? Viele von uns kennen das, aber ich möchte es uns trotzdem nochmal auch so ein bisschen in Erinnerung rufen. Da, wo die Menschen, egal aus welchem Stand sie kamen, wirklich daran interessiert waren, was ist das für ein Mensch, dieser Jesus Christus, da hat er sich mit unterhalten. Denken wir an den Pharisäer Nikodemus, der bei Nacht kam. Ein absolut gelehrter Mensch. Einer, der genau wusste, was im Gesetz stand. Und er hat ihm, dem Nikodemus, ja, diese Besonderheit der Wiedergeburt erklärt. Es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren werde. Der Herr Jesus hat ihm diesen Kernvers des Evangeliums gesagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und dass der Herr Jesus gekommen ist, nicht, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Und das hat er dem Nikodemus an einem Beispiel aus dem Alten Testament, wo das Volk Israel gesündigt hat, wo sie sich wieder mal gegen Gott aufgelehnt haben und Gott ihnen die Möglichkeit gegeben hat, die eherne Schlange anzublicken, damit sie am Leben blieben, weil Schlangen im Volk Israel da waren und ein Schlangenbiss tödlich war. Angucken reichte. Sich in sein Zelt zu setzen und zu sagen, ach, es wird auch so schon gut, hätte nicht gereicht. Hat doch nicht gereicht. Es sind viele gestorben von den Israeliten. Und anhand dieses Beispiels erklärt er diesem Gelehrten, dass genau das Gleiche einmal mit Jesus Christus geschehen muss. Denn gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden. Und dann dieses Kontrastprogramm im Johannesevangelium. Kapitel 3, der Nikodemus, dieser Pharisäer. Kapitel 4, die Frau am Jakobsbrunnen, die eine Sünderin war. Die eigentlich ja auch um die Mittagszeit an den Brunnen ging, damit sie vielleicht ihre Ruhe hatte, damit nicht immer diese dummen Bemerkungen kamen oder was auch immer. Und der Herr Jesus begegnet ihr. Und erklärt ihr, dass es notwendig ist, ja, dass der Sohn des Menschen auf diese Erde kommen musste. Denken wir an Johannes 8. Nach dem Gesetz musste diejenige, die da im Ehebruch ergriffen worden ist, das hatten nämlich die Pharisäer gemacht, sie hatten eine Frau erwischt, in flagranti erwischt beim Ehebruch, hatten den Mann laufen lassen und die Frau zum Herrn Jesus gezerrt. Nach dem Gesetz mussten beide gesteinigt werden. Das war das Gesetz Mose. Und sie gehen hin, bringen diese Frau zu dem Herrn Jesus und sagen, Meister, was sagst du? Nach dem Gesetz muss sie gesteinigt werden. Und was sagst du jetzt? Er sagt gar nichts. Er schreibt auf dem Boden. Und dann sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wer von uns hätte da einen Stein werfen können? Ich nicht. Denn jeder, der in sein Leben hineinguckt, muss feststellen, dass er selbst Sünder ist. Sie gehen alle weg. Die Frau bleibt alleine da. Und jetzt passiert etwas nicht nach dem Motto, jetzt ist ja alles gut. Nein, der Herr Jesus sagt, haben sie dich nicht verurteilt? Dann verurteile ich dich auch nicht, aber sündige nicht mehr. Er hat das nicht für gut geheißen, was die Frau gemacht hat. Er hat nicht gesagt, das war alles in Ordnung. Aber er hat Gnade walten lassen. Aber da, wo die Menschen gegen ihn waren, da, wo die Menschen gegen das Gesetz waren und das auch noch zum Teil ja damit wirklich Geld gemacht haben, diese Wechsler im Tempel, da geht er hin, treibt sie hinaus und sagt, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Räuberhöhle. Liebe, Gerechtigkeit, Gnade in dem Herrn Jesus in Person auf dieser Erde. Und was machen die Pharisäer und die, ja, die religiösen Führer? Sie bringen den Pilatus dazu, dass er, obwohl er dreimal gesagt hat, dieser Mensch ist unschuldig, dass er sagt, dann nehmt ihn hin. Und dass der Herr Jesus gekreuzigt wird. Jetzt ist scheinbar alles vorbei. Jetzt ist scheinbar der Herr Jesus, der in die Armut gekommen ist, geht ans Kreuz, wird dort hingerichtet und jeder weiß, was das bedeutete in der damaligen Zeit. Man lästert ihn selbst da noch. Wenn du doch Gottes Sohn bist, so steig vom Kreuz herab. Aber der Herr Jesus tut es nicht. Warum tut er es nicht? Die Macht hätte er gehabt. Mit dem Hauch seines Mundes hätte er alles vernichten können. Er tut es nicht, weil er dich und mich unendlich lieb hatte. Weil diese Liebe und Gnade im Endeffekt da ganz groß herauskommt. Am Kreuz, und auch wenn Weihnachten ist, wollen wir doch ein wenig noch auch darüber nachdenken, am Kreuz wird es dunkel, 3 Stunden. Ich habe das hier schon mal gesagt, so die Geschichte von der Gefangennahme des Herrn Jesus bis zur Kreuzigung, bis zu seinem Tod, das ist so schnell gelesen. Vielleicht brauchen wir 10 Minuten, um das in einem Evangelium zu lesen. Aber wir müssen uns mal vorstellen, was das für eine Zeitspanne betrifft. Von der Gefangennahme am Abend bis zum nächsten Mittag. Da wurde er gekreuzigt. Und dann kommen 3 Stunden Finsternis. 3 Stunden. Wo er meine und deine Schuld auf sich nimmt. Ich glaube, spätestens an dieser Stelle hört unsere ganze Logik, unser ganzes Verständnis auf. Keiner sieht etwas, aber das Gericht Gottes liegt auf ihm. Und als es wieder hell wird, spricht der Herr Jesus, wenn wir Johannes 19 ist das, soweit, wenn ich mich jetzt nicht wieder mit den Evangelien vertan habe. Johannes 19, Vers 30 sagt der Herr Jesus, es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Es ist vollbracht, es ist alles bezahlt. Er hatte die komplette Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir als Sünder die Gnade Gottes erlangen können. und er hat sein Leben selber gegeben. Er hat es für dich getan, er hat es für mich getan. Und dann ist das, was in der damaligen Zeit üblich war, er wurde in ein Grab gelegt. Und weil das Passafest anstand, wollten die Frauen direkt nach dem Passafest am ersten Tag der Woche ihn entsprechend ehren und ihn einbalsamieren. Und sie kommen an das Grab und denken noch, wer kann denn diesen Stein für uns wegrollen? Man geht davon aus, dass die Gräber damals mit Steinen zugerollt wurden, die etwa 2 Tonnen Gewicht hatten. Wer kann den Stein wegrollen? Aber der Stein war schon weggerollt. Und sie finden den Herrn Jesus nicht. Und ihnen wird dann gesagt, ihr suchet den Lebendigen bei den Toten. Ihnen wird gesagt, dass er auferstanden ist. Maria, die dort weint und die gar nicht weiter weiß, kommt der Herr Jesus persönlich und sagt, Maria. Und in dem Moment, wo er das sagt, merkt sie, es ist nicht der Gärtner, nein, es ist mein Herr, mein Retter, es ist Rabuni. Und der Herr Jesus sagt, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater und zu eurem Vater. Aber geh hin und erzähle den Jüngern davon, dass ich lebe. Ja, das ist unser Herr, der arm wurde um euretwillen. Aber der eben an der Stelle auch nicht hier auf dieser Erde geblieben ist, sondern in den Himmel gegangen ist. Und ich möchte uns die Verse in dem Zusammenhang noch einmal lesen, die wir heute Morgen schon mal gelesen haben aus dem Philipperbrief, weil auch da dieses ganz bewusst ja so herauskommt. In Philipper 2, Abvers 7, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, das, was der Herr Jesus für uns getan hat, da ist es dann die Frage, ob wir Menschen das wirklich begreifen, ob wir wirklich erkennen, dass er der Herr ist, ob wir wirklich erkennen, dass er, dem alles gehört, sich so klein gemacht hat, auf diese Erde gekommen ist, aber auch ans Kreuz gegangen ist und in 3 Stunden der Finsternis die Schuld der Welt auf sich genommen hat. Wenn wir das erkennen, dann werden wir reich. Vielleicht nicht in der Weise, wie manch einer meint, dass er dann nie wieder auf sein Konto gucken braucht, dass es ein Millionengewinn beim Lotto oder dergleichen ist. Nein, wir werden innen drin reich. Wir werden wirklich doch mit etwas beschenkt, denn dieses unfreiwillige Geschenk, dieses Geschenk der Gnade ist doch etwas, wo unsere Schuld weggenommen wird. Ist uns das eigentlich bewusst, dass wir so reich beschenkt sind vom Herrn Jesus? Dass uns das Gericht Gottes, was ansonsten einen jeden Menschen erwartet, nichts mehr anhaben kann, weil wir im Buche des Lebens stehen. Wir müssen uns das mal vorstellen. Sündige Natur, Sünde en masse, die wir in unserem Leben aufgehäuft haben. Selbst wenn wir Christen sind, die wir immer wieder leider sündigen und um Vergebung bitten müssen. Aber der Herr Jesus hat diese Schuld getragen. Und wir dürfen als Kinder Gottes einem heiligen und gerechten Gott begegnen. Wir dürfen zu ihm aber lieber Vater sagen. Was ist das für ein Geschenk? Haben wir es ausgepackt? Haben wir es bewundert? Haben wir es in unser Leben wirklich übernommen? Kinder Gottes des Höchsten zu sein. Und das Ganze geht noch weiter, weil es nicht nur dieses Erdenleben betrifft, sondern weil es unsere Zukunft in der Herrlichkeit betrifft. Wir werden bei ihm sein und ihn anbeten in Ewigkeit. Offenbarung spricht davon und er wird jede Träne abwischen, ob es nun im Himmel wirklich Tränen gibt oder nicht. Nehmen wir es doch einfach als Bild, dass uns da wirklich nichts mehr fehlen wird. Vollkommen. Vorstellen kann ich mir das nicht. Die goldenen Straßen, die wie Glas aussehen. Das neue Jerusalem mit den Toren, jedes Tor aus einem einzigen Edelstein. Vorstellen kann ich mir das nicht, was da passiert. Aber ich weiß, dass dieses Buch, die Bibel, stimmt. Und ich weiß, dass ich mich darauf freue, einmal bei ihm zu sein. Und ich freue mich darauf, dass Jesus Christus wiederkommt. Er wird uns zu sich holen. Vielleicht brauchen wir gar nicht mehr durch den Tod selbst zu gehen, sondern werden lebendig entrückt nach 1. Thessalonicher 4. Und selbst wenn wir durch den Tod gehen müssen, alle die, die da vorausgegangen sind, werden, wenn wir 1. Thessalonicher 4 nehmen, zuerst entrückt, zuerst auferstehen und dann werden wir mit ihnen entrückt. Hey, was wird das sein? Millionen, vielleicht Milliarden von Menschen, die dann zum Herrn Jesus gehen und ihn anbeten. Wir haben gestern hier einen Singkreis gehört, der für meine Begriffe hervorragend gesungen hat. Es war eine tolle Sache. Wie viel waren es? 10 Leute, 12 Leute, ich habe es gar nicht gezählt. Und jetzt stellen wir mal vor, ein vollkommener Gesang von Millionen von Menschen zur Ehre Gottes. Das können wir uns nicht vorstellen, weil das ist so unbeschreiblich. Aber das ist das, was der Herr Jesus uns erkauft hat, mir und dir erkauft hat. Wenn du ihn im Glauben angenommen hast, und das wünsche ich dir einfach von ganzem Herzen, dass du das wirklich begriffen hast, dass er arm wurde, damit du reich wirst. Und wenn ich das begreife und wenn ich darüber nachdenke, dann schwingt mein Herz voller Dankbarkeit für das, was der Herr Jesus Christus für mich und für jeden Gläubigen getan hat, für jeden, der an ihn glaubt. Ich denke, wenn wir uns da wirklich rein vertiefen, rein versenken, dann wird unser Leben immer mehr, unser ganzes Leben, werden wir versuchen, darauf auszurichten, ihm, unserem Herrn und Heiland, der uns so viel geschenkt hat, Freude zu machen. Das heißt, so zu leben, wie er es möchte, wie er es uns hier in seinem Buch auch vorgegeben hat. Und dann tritt all das andere ein ganzes Stück in den Hintergrund. Dann tritt der Egoismus in den Hintergrund. Dann tritt dieses gegen andere Menschen sein in den Hintergrund. Jesus Christus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn es da keinen Unterschied gibt, weil wer ist dein Nächster? Dann kommt das Gleichnis vom Samariter, vom barmherzigen Samariter. Wenn es da keinen Unterschied gibt, dann soll ich nicht nur meine Frau und meine Familie lieben. Ich bin aufgefordert, der erste Johannesbrief ist sogar an der Stelle noch härter. Ich habe eine Schuld, euch alle persönlich zu lieben. So sind wir schuldig, einander zu lieben. Und wenn ich meinen Nächsten liebe und der Nächste mir vielleicht heute Nachmittag quer kommt, ich soll ihn lieben, auch wenn es mir noch so schwer fällt. Aber daran kann ich eine Dankbarkeit ausdrücken. Und es funktioniert. Ein ganz kleines und einfaches Zeugnis. Es hat mal eine Zeit gegeben, als meine Eltern noch lebten, wir noch in der Jägerstraße wohnten, da bin ich jeden Tag von der Jägerstraße zum Büro gegangen, in der Mittagspause hin und zurück gegangen, abends wieder nach Hause gegangen. Und da bin ich einem Menschen begegnet, der hat es nie geschafft, mich zu begrüßen. Am Anfang wechselte dieser Mensch, dem bin ich regelmäßig begegnet, weil die gute Frau, die ging auch immer wieder durchs Dorf, weil sie da zur Post musste von ihrem Büro aus und so weiter. Wir gingen also immer schön entgegengesetzt. Und wenn sie mal nicht die Straßenseite wechseln konnte, was sie möglichst tat, dann ging man so aneinander vorbei. Und ich habe gedacht, das kann es nicht sein. Und ich habe immer wieder gesagt, ich nehme jetzt einfach den Namen von meiner Frau, damit es keinerlei Rückschlüsse zu irgendjemandem geben könnte. Guten Tag, Lydia. Und bin weitergegangen. Ich habe nicht mehr gesagt. Aber wisst ihr, was das bewirkt hat? Dadurch, dass ich es immer getan habe, irgendwann kam, guten Tag, und irgendwann kam auch, guten Tag Christoph. Man kann mit Liebe auch noch so harte Menschen aufweichen. Und wenn wir diese volle Liebe des Christus ja erlebt haben und dafür dankbar sind, dann lasst uns mit Liebe unsere Menschen, die uns querkommen, aufweichen. Lasst uns ihnen wirklich mit Liebe begegnen. Der Herr Jesus sagt in einer seiner Predigten, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Ja, das ist ein Auftrag. Aber wir können es doch mit dem Herrn Jesus gemeinsam. Alleine schaffen wir das nicht. Unser alter Mensch sagt, muss das denn wieder sein? Ach, da kommt die schon wieder da hinten. Das sagt der alte Mensch. Und der neue Mensch sagt, bring ihr Liebe entgegen. Bring deinem Nachbarn Liebe entgegen. Bring dem, der dir vielleicht gerade einfällt, mit dem du gar nicht so gut kannst, bring ihm Liebe entgegen. Weil Jesus Christus hat dich so lieb gehabt, dass er alles verlassen hat, dass er auf diese Erde kam, dass er ans Kreuz ging, um dich zu erlösen, um dir ewiges Leben zu schenken. Bring Liebe entgegen. Wisst ihr, und als ich mich mit diesem Vers hier noch einmal befasst habe und dann den ganzen Abschnitt gelesen habe, dann habe ich festgestellt, dieser ganze Abschnitt handelt eigentlich davon, dass der Apostel Paulus die Korinther hier lobt, dass sie finanziell alles Mögliche unterstützt haben, dass sie selbst mehr gegeben haben, als sie eigentlich übrig hatten. Und ich denke, wenn wir wirklich diese Liebe des Christus auch im Miteinander haben, dann ist das Materielle, was Gott uns anvertraut hat, zweitrangig. Und ich bin so dankbar, und vielleicht, mit aller Ehrfurcht gesagt, hätte der Apostel Paulus das auch an die Gemeinde in Refrath geschrieben. Wenn man sich überlegt, wie viel zusammengekommen ist für den Ukraine-Transport. Und das war der zweite in diesem Jahr, wo wir zusammengelegt haben, ganz bewusst. Vielleicht hätte der Apostel Paulus das auch so geschrieben. Und wir dürfen einfach gewiss sein, dass das, was wir da eingelegt haben, das, was wir da getan haben, um den Menschen in der Ukraine zu helfen, dass auch das von Gott gesehen wird. Und ich wünsche mir einfach, dass wir eben nicht nur diese Liebe zu allen Menschen, sondern auch das Materielle wirklich unter die Herrschaft Gottes stellen. Weil er ist derjenige, der es uns anvertraut hat. Er ist derjenige, ja, der uns in dem Zusammenhang immer wieder auch, in diesem Fall hier die Gemeinde, für zweimal in diesem Jahr für die Ukraine so bewusst letztlich sensibel gemacht hat, dass da Not ist und dass wir da Not lindern können. Also lasst uns wirklich unser ganzes Leben, nicht nur das praktische Leben, nicht nur unser Berufsleben, unser Schulleben, unser Studienleben, unser Missionsleben, nein, unser ganzes Leben unter diese Liebe Gottes stellen, die er uns gegeben hat, und einfach weitergeben diese Liebe, damit die Menschen merken und damit noch viele Menschen merken, dass sie Jesus Christus brauchen, damit sie ewiges Leben haben, damit sie diese gleiche Freude haben. Und das ist eine Frage, auch für uns, die wir uns wieder stellen müssen. Strahlen wir eigentlich diese Freude mit aus, auch wenn wir darüber reden, was die Ewigkeit betrifft? Oder ist uns das eigentlich egal? Nein, lasst uns diesen Vers wirklich noch einmal lesen und uns dessen bewusst werden. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen, ich möchte an der Stelle sagen, um deinetwillen, arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ewiges Leben in Jesus Christus. Und ich wünsche uns einfach, dass uns das wirklich zu einer vollen Dankbarkeit treibt. Im ganzen Leben. Immer. 24 Stunden an jedem Tag.